Ich möchte noch einmal kurz beten. Herr, sprich zu unserem Herzen, verändere unser Leben und heile uns. Amen. Meine Tante war eine fantastische Märchenerzählerin. Und das, was ich euch jetzt kurz erzähle, dieses Märchen packte mich immer wieder. Das Mädchen war vergiftet worden, ohne Grund, aus Neid, aus Eifersucht. Der Fluch, der sie traf, war furchtbar. Ein 100-jähriger Schlaf, der nicht nur sie fesselte. Er traf ihre ganze Familie, ihr gesamtes soziales Umfeld. In dieser endlos langen Zeit der 100 Jahre wuchs eine unüberwindbare Dornenhecke um das große Haus. Niemand kam durch, keine Chance. Jeder, der es versuchte, verletzte sich tödlich. Und dann kamen viele glückliche Umstände zusammen. Die 100 Jahre waren vorbei. Ein Mann liebte genug. Er war mutig genug. Er scheute die Gefahr, den drohenden Tod nicht. Er wühlte sich durch die Dornen und er starb nicht. Er fand die junge Frau, er küsste sie und damit zerstörte er den Fluch. Sie und ihr ganzes Umfeld erlebten die völlige Befreiung. Die junge Frau und ihr Befreier lebten seitdem glücklich und bis an ihr Lebensende zusammen. Habt ihr es wiedererkannt? Wer weiß, was für ein Märchen es ist? Dornröschen, genau, das ist das Märchen Dornröschen. Ein schönes Märchen. Eine ergreifende Liebe. Einfach zu schön. Nicht so wie im wirklichen Leben. Oder? Vielleicht gibt es einige von euch, die es wissen. In unserer Bibel gibt es ein kleines Büchlein im Alten Testament. Es ist das Hohelied Salomos. Hört einmal hinein. Da begegnen sich Sulamit, eine kleine Hirtin, und König Salomo. Die, die sich in der Bibel auskennen, wissen vielleicht, das ist so ein König aller höher, schneller, weiter. Das war jemand, der einfach unglaublich reich, schön, klug, mächtig und vor allen Dingen einflussreich war. Und die beiden waren hin und weg vor Liebe zueinander. Sie bittet ihn:
Küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Der Duft deiner Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Darum lieben dich die Mädchen. Nimm mich bei der Hand, schnell, lass uns laufen. Bring mich zu dir nach Hause, du bist mein König. Ich freue mich über dich, du bist mein ganzes Glück. Deine Liebe ist kostbarer als der edelste Wein. Kein Wunder, dass die Mädchen für dich schwärmen.
Die Freundinnen wundern sich, warum diese einfache Hirtin Sulamit, warum liebt ein König gerade sie? Sulamit antwortet ihnen:
Schaut nicht auf mich herab, ihr Mädchen von Jerusalem, weil meine Haut so dunkel ist, braun wie die Zelte der Nomaden. Ich bin dennoch schön, so wie die wertvollen Zeltdecken Salomos. Meine Brüder waren streng mit mir, sie ließen mich ihre Weinberge hüten. Doch mich selbst zu pflegen, meinen eigenen Weinberg, dafür hatte ich keine Zeit. Darum bin ich von der Sonne braun geworden.
Sulamit sehnt sich nach ihrem Geliebten.
Sag mir, mein Geliebter, wo lässt du deine Schafe weiden? Wo lässt du sie am Mittag lagern? Lass mich nicht vergebens nach dir suchen, nicht umherirren bei den Herden anderer Hirten.
Nun antwortet der König.
Weißt du es wirklich nicht, du schönste aller Frauen? Folg den Spuren meiner Schafe und weide deine kleinen Ziegen bei den Hirtenzelten. Dort wirst du mich treffen.
Voller Sehnsucht spricht der König zu Sulamit.
Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Die Regenzeit liegt hinter uns. Der Winter ist vorbei. Die Blumen beginnen zu blühen. Die Vögel zwitschern und überall im Land hört man die Turteltauben gurren. Die ersten Feigen werden reif. Die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Versteck dich nicht wie eine Taube im Felsspalt. Bleib mir nicht fern. Zeig mir dein schönes Gesicht und lass mich deine wunderbare Stimme hören.
Sulamit erkennt:
Fangt uns doch die kleinen Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Nur mir gehört mein Liebster und ich gehöre ihm. Er allein darf zwischen den Lilien weiden. Abends, wenn es kühl wird und die Nacht ihre Schatten über das Land breitet, dann komm zu mir, mein Liebster.
Ein letztes kleines Zwiegespräch beschließt dieses kleine Buch. Er bittet sie, Vers 13 unten.
Du Mädchen in den Gärten, noch andere Männer lauschen, ob du sie rufst. Nur mich lass deine Stimme hören.
Und jetzt antwortet sie ihm uneingeschränkt.
Ja, komm rasch zu mir, mein Liebster. Sei schnell wie eine Gazelle, flink wie ein junger Hirsch, der von den Bergen kommt, wo duftende Kräuter wachsen.
Schön, nicht? Also, so zärtlich, so offen, so nah, wie die beiden miteinander sprechen und wie sie aufeinander hören. Wie sie staunen über die Schönheit des anderen, obwohl die Schönheit nicht perfekt ist. Wie sie einander begehren und wie sie auch aneinander leiden. Was ist das Hohelied? Das Hohelied ist ein ganzes Liebesliederbuch. Ihr findet es im Alten Testament hinter dem Buch der Prediger und vor dem Buch des Jesaja. Es hat 8 Kapitel und ist damit nicht mal das kleinste Buch der Bibel. Und ich kann euch nur ermutigen, euch einmal Zeit zu nehmen und dieses Buch ganz zu lesen und zu genießen. Denn heute Morgen kann ich aufgrund der Kürze der Zeit nur ein paar kleine Abschnitte behandeln. Das Hohelied ist eine Sammlung von zärtlichen, teilweise sehr erotischen Liebesliedern, in denen es um das Suchen und Finden, das Sehnen und gegenseitige Loben zweier Liebender geht. Es geht um die Liebe zwischen der kleinen Schafhirtin und ihrem königlichen Geliebten. Man nimmt an, dass es tatsächlich Salomo war. Schon das frühe Judentum sah in diesem Liederreigen nicht nur den Liebesausdruck zweier menschlicher Liebender. Die Rabbiner sahen in diesem Liebesgespräch, in diesem Hin und Her, Nähe und Distanz, ein Beispiel für die Liebe zwischen Yahweh, dem Gott Israels, und Israel. Was für ein zärtliches Zwiegespräch. Es lässt uns ahnen, wie groß die Sehnsucht der beiden Geliebten ist. Und die rabbinische Lehrtradition deutete diese Intensität der Liebe zwischen den Menschen, die hier beschrieben wird, auf die Beziehung zwischen Gott und Israel. Nun sind wir ja keine Israeliten, sondern Gemeinde Christi. Was ist denn jetzt mit uns? Im Neuen Testament, in Epheser 5, 32, schreibt Paulus: Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich meiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Paulus nimmt also die rabbinische Tradition auf. Wir dürfen die Paarbeziehung zwischen Mann und Frau in allen leiblichen Dimensionen, Körper, Seele, Verstand und Geist, als Beispiel nehmen für das, was an Nähe zwischen Yahweh und Israel, Christus und der Gemeinde, darüber, wie es ist zwischen uns und Christus, dir und Christus, mir und Christus. Frisch verliebte Paare sind ja irgendwie schön anzusehen. Ruft mal gerade eins in euch auf. Und sie sind anstrengend. Meine Kinder stöhnten immer ein wenig, wenn ihre Freundin oder ihr Freund plötzlich mit jemandem gingen. Oh Mann, die können nicht mal allein aufs Klo gehen. Die atmen ja zusammen. Plötzlich stehst du als Freundin oder Freund nur noch an zweiter Stelle. Super. Jetzt gibt es kein Ich da drüben mehr, sonst gibt es nur noch ein Wir. Solange dieser Zustand anhält, hat die Beziehung gute Chancen. Sie bleibt lebendig, sie bleibt romantisch. Wenn sich das Ganze aber dann so normalisiert, so nennt man das ja, also wenn der andere dann doch nicht mehr so wichtig ist und nicht mehr der Einzige ist, dann ist es auch ganz schnell zu Ende mit dieser romantischen Liebe. Schade eigentlich. Vielleicht rutschen schon einige von euch auf dem Stuhl hin und her und möchten sagen, aber genau das ist es doch. Zwischen Menschen ist zärtliche Nähe und Liebe möglich. Die sehen sich, die können sich anfassen, die können sich körperlich, emotional spüren. Wie soll das denn bitte gehen mit Jesus, den ich nicht sehe? Und um diese spannende Frage soll es heute gehen. Ist es möglich, diese Liebe Jesu zu spüren, die wir so im Märchen spüren, wenn wir das hören? Oder wenn wir dem Hohelied so zuhören, die wir das so wahrnehmen in uns? Können wir sowas auch in der Beziehung zu Jesus erleben? Gottes Liebe, tasten, sehen, spüren. Wie kann das gehen? Ja, es ist möglich, diese märchenhafte Liebe Gottes zu erleben in unserem Unterwegssein mit Christus. Ich möchte sogar sagen, wir sollen diese Liebe Gottes so erleben und erwidern. Wie komme ich dazu, das zu behaupten? Unter anderem, weil es das Buch des Hohelied in der Bibel gibt. Und an vielen anderen Stellen in dem Alten und Neuen Testament ist davon die Rede, dass wir Gott mit allen Sinnen genießen dürfen. Hören, sehen, hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. In der Apostelgeschichte 17, 27 steht, das alles hat Christus getan, weil Christus wollte, dass die Menschen ihn suchen. Also Gott wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollten mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist ja jedem von uns so nahe. Luther übersetzt, dass wir ihn tastend suchen und finden sollten. Im Psalm 24, 9 steht, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl der, der auf ihn traut. Also wir dürfen das. Ist das nicht cool? Wir müssen das nicht alles nur im Kopf machen. Frisch verliebt zu sein beflügelt. Und wie? Ich wette, keiner hier im Raum kennt nicht dieses schönste aller Gefühle, verliebt zu sein. Das Buch und die Filmindustrie lebt davon. Männer, wohlgemerkt, schreiben Bestseller über romantische Liebe. Ich sage nur einen Namen, Nicholas Sparks zum Beispiel. Liebe zieht uns an, wir lechzen danach, wir wollen ja, wir müssen spüren, dass wir geliebt werden und lieben können, wir laufen sonst leer. Liebe motiviert, selbst die ödesten Aufgaben gehen plötzlich ganz leicht von der Hand, wenn man verliebt ist. Die Chancen, den Geliebten zu treffen, die bestimmen den Terminplan. Orte ohne den Geliebten sind völlig uninteressant. Menschen, die unseren geliebten Menschen kennen, werden schnell zu Freunden. Die Hobbys des geliebten Menschen sind plötzlich hochinteressant. Wir möchten sie auch erlernen. Wir können es morgens nicht erwarten, die geliebte Stimme als erstes zu hören. Und wir möchten abends auf keinen Fall ins Bett gehen ohne den geliebten Menschen. Die Zeit ohne den geliebten Menschen ist endlos, langweilig und leer. Aber das, was den geliebten Menschen beschäftigt, das interessiert uns mit einem Mal mehr als alles andere. Ich wage jetzt mal was. Ich wiederhole jetzt mal diese Sätze über das Verhalten verliebter Leute und tausche nur ein paar Worte aus. Frisch verliebt zu sein in Jesus beflügelt. Und wie? Die Liebe zu Jesus zieht uns an. Wir lechzen danach. Wir wollen ja, wir müssen sie spüren, damit wir leben, damit wir nicht leer laufen, damit wir überhaupt motiviert sind. Verliebt zu sein in Gott, in Jesus Christus, motiviert. Selbst öde, langweilige Aufgaben gehen ganz leicht von der Hand. Die Chancen, Jesus zu treffen, bestimmen unseren Terminplan. Orte ohne Jesus sind uninteressant. Menschen, die Jesus kennen, werden ganz schnell zu Freunden. Jesu Hobbys sind plötzlich hochinteressant. Klammer auf, das sind nämlich Menschen, Klammer zu. Wir möchten sie auch kennenlernen. Wir können es morgens nicht erwarten, Jesu geliebte Stimme als erstes zu hören. Und wir möchten abends auf keinen Fall ins Bett gehen ohne Jesus. Die Zeiten ohne Jesus erscheinen endlos, öde, leer. Das, was Jesus beschäftigt, das interessiert uns mit einem Mal mehr als alles andere. Ich möchte euch einladen, ganz kurz miteinander ins Gespräch zu kommen. Murmelgruppen. Kennst du etwas von dieser romantischen Liebe zu Gott in Jesus Christus? Oder liegt dir der Gedanke völlig fern? Tauscht mal gerade mit eurem Nachbarn aus. Es stellt sich ja, also ihr dürft nachher nach dem Gottesdienst beim Kaffeetrinken gerne noch weiter darüber diskutieren. Es stellt sich ja eine wichtige Frage. Wenn uns diese romantisch gefühlte Liebe zu Gott in Jesus erfüllen und beflügeln darf und soll, wie bekommen wir sie denn dann? Heute ist es ja gar nicht so einfach, herauszubekommen, in welcher Beziehung junge Frauen und Männer zueinander stehen. Also, wir sind befreundet, heißt, à la Facebook, davon habe ich hunderte, Daumen hoch, ich bin dein Fan. Dann gibt es die Version, wir sind befreundet, kann auch heißen, wir machen zusammen Sport, wir kochen, wir spielen, wir gehen klettern. Es gibt die Version, wir wohnen zusammen. Gemeint ist die Wohngemeinschaft, die WG. Man teilt Küche und Bad und sonst nichts. Ach, das war nur eine Affäre. Heißt, man lernt sich kennen, man verbringt eine tolle Nacht zusammen, kennt kaum den Namen des anderen und verliert sich wieder aus den Augen. Wir sind zusammen kann heißen, wir teilen Tisch und Bett am Wochenende. Das ist dann eine Fernbeziehung. Dann gibt es noch die On-Off-Beziehung. Wir können nicht miteinander und wir können nicht ohne einander. On-Off meint, jeder möchte sein eigenes Leben eigentlich nicht aufgeben, aber auch nicht auf den anderen verzichten. Unverbindlichkeit also. Und dann gibt es noch, wir sind zusammen. Kann heißen, ich bin voll verliebt. Mich gibt's ab jetzt nur noch im Doppelpack. Wir sind ein Paar. Habt ihr gezählt, wie viel es sind? Die Welt ist kompliziert geworden, gell? In welchem Beziehungsstatus befindest du dich mit Jesus? Bist du mit ihm befreundet? So, ja, ich bin sein Fan, aller Daumen hoch. Der ist cool drauf, macht aber nichts mit mir. Ist er deine Affäre? Intensive Gefühle beim Worship, im Gottesdienst, aber wenn du am Montag aufwachst, zum Beispiel, ist alles weg. Das hatte nichts mit dir und deinem Alltag zu tun, es ging nur um schöne Gefühle. Oder lebst du in einer WG mit ihm? Man teilt ein bisschen, aber jeder bleibt für sich. Oder lebst du mit ihm in einer Fernbeziehung? Hallo Jesus, nächstes Wochenende sehen wir uns wieder. Oder hast du eine On-Off-Beziehung? Mal ganz nah, dann wieder ganz weit weg. Nähe ist gefährlich, das würde mich zu sehr beeinflussen. Ja, oder lebst du eine verbindliche Liebesbeziehung mit ihm? Frage dich ehrlich. Jetzt, ich gebe euch einen Moment Zeit. In welcher Beziehung bist du mit Jesus? Bist du ein Fan? Daumen hoch. Ist er deine Affäre? Lebst du in einer Wohngemeinschaft mit ihm? Ist er deine Fernbeziehung? Lebst du mit ihm in On-Off? Hast du dich verbindlich mit ihm verbunden? Ich glaube, euch allen hier ist klar, welchen Beziehungsstatus wir brauchen, um die romantische, märchenhafte Liebe mit Gott in Jesus Christus zu erleben. Nun fragt ihr euch vielleicht, ja gut, aber wie soll das denn gehen? Du möchtest Gott lieben, tasten, sehen, spüren, dann lass dich lieben. Jeder in diesem Raum und da draußen ist Teil der größten und dramatischsten Liebesgeschichte aller Zeiten. Und hier kann uns das Dornröschen-Märchen wunderbare Bilder liefern. Auch wir Menschen sind vergiftet worden, unter anderem auch aus Eifersucht. Seitdem ist der Mensch körperlich, seelisch noch funktionstüchtig, wie die junge Frau aus dem Märchen. Aber wir schlafen durch den Fluch leider schon seit über Tausenden von Jahren. Die Dornen der Sünde sind himmelhoch gewachsen. Jeder, der sich aus ihnen aus eigener Kraft herauswursteln will, wird scheitern und sterben. Wie im Märchen macht sich Gott in Jesus auf zu seinen innig geliebten Menschen. Die Dornen erschrecken ihn nicht. Er wühlte sich durch die Dornenhecke der Sünde bis zu uns, bis zu dir, bis zu mir. Und er ist dabei grausigst zu Tode gekommen. Nur sein Tod brachte die Erlösung. Sein vergossenes Blut brach den Fluch. Und das geschah an Ostern. Das feiern wir nächste Woche. Das ist doch besser als jedes Märchen. Du möchtest Gott lieben, tasten, sehen, spüren, dann ändere deinen Beziehungsstatus. Lass dich ganz ein oder lass es ganz sein. Gottes herzliche, nährende Liebe, die dich erfüllt, die dir deinen Alltag versüßt, die dich in dem ganz normalen Wahnsinn deines Lebens beflügelt, die dich in allem Schmerzvollen trösten will, die dich in der Gemeinschaft der Geliebten, nämlich der Gemeinde, zu Hause fühlen lassen will. Diese herzliche, nährende Liebe gibt es nur, wenn du klar und deutlich für 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr Ja sagst. Du möchtest Gott lieben, tasten, sehen, spüren, dann lass dich wach küssen. Ah, jetzt muss ich mal eben gucken, nicht zu weit. Genau. Sulamit ruft in dem Hohelied: Komm, küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Nimm mich bei der Hand, schnell, lass uns zusammenlaufen. Bring mich zu dir nach Hause. Paulus verspricht im Korintherbrief davon, dass der natürliche Mensch nichts vom Geist Gottes versteht und von geistlichen Dingen. Es fehlt ihm, wenn wir so wollen, das Organ. Den Geist, den wir im Sündenfall verloren haben. In 1. Korinther 2,14 steht: Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, der lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn. Er ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilungsvermögen fehlt. Und das ist sehr wichtig für uns zu beachten. Wenn wir keinen Bock haben auf Gott, auf Jesus, auf Gemeinde, auf Veranstaltungen, ist das völlig normal. Willkommen im Club. Wir sind Menschen. Wir spüren vielleicht die Wärme, aber wir können nicht verstehen. Wir brauchen täglich, dass der Heilige Geist unseren Geist wachküsst. Wie? Bitte ihn, Bete, nutze das Sprachengebet, nimm die Worte der Bibel an dein Herz, so wie das Geliebte auch tun. Lass diese Worte in dein Innerstes hinein. Lauscht mal, Jesus sagt dir, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich will dir statt Asche ein Freudenkleid geben. Ich umgebe dich von allen Seiten und halte meine Hand über dir. Ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Ich habe die Haare auf deinem Haupt gezählt. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Selbst wenn du durchs Feuer gehst, verlasse ich dich nicht. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und ich bin bei dir, wo immer du auch nur bist. Ich genieße deine Liebe wie den besten Wein. Mitten in der Angst bin ich bei dir. Mit dir zusammen trage ich deine Last. Das sind alles Bibelstellen und ich könnte jetzt noch minutenlang so weitersprechen. Ist das nicht die schönste Liebeserklärung aller Zeiten? Fühlt ihr euch geküsst? Du und ich leben in unserer Menschennatur, die nichts vom Geist Gottes versteht. Möchten wir Gottes innige Liebe erfahren und spüren, müssen wir das unserer Seele jeden Tag erzählen. Wir müssen uns einweichen. Kennt ihr das? So dreckige Klamotten kriegt man nicht sauber, weicht man ein. So müssen wir unsere Seele, unser Herz einweichen in diese Wahrheit, wo unser Liebster ist. Durch unser Gebet, durch Bibellesen, durch den Lobpreis. Wir müssen es unserer Seele jeden Tag erzählen. Nur dann wird sie fühlen und tasten können. Wir hören jetzt auf ein Lied von Christian und Rochelle. So könnte stille Zeit sein. YouTube macht's möglich. Man kann sich morgens hinsetzen, kann Worship-Lieder hören, vielleicht 2 oder 3, bis das Herz angekommen ist. Dann kann man die Bibel aufschlagen und kann in dies, das, was man liest, die kleinen Worte ich und du einsetzen, anstatt der Personalpronomen wir und ich. Und dann seid ihr mittendrin. Und eure Seele wird es spüren können, was euer Geist glaubt. Du möchtest Gott lieben, tasten, sehen, spüren. Wir hatten, dann lass dich lieben. Dann ändere deinen Beziehungsstatus. Dann lass dich wach küssen. Ganz entscheidend ist, dann erlaube dem König, dich von deinen Dornen zu befreien. Im Märchen Dornröschen waren es die Dornen, die die Befreier von der jungen Frau fernhielten. Sulamit spricht davon, dass sie durch die Sonne verbrannt wurde. Schaut nicht auf mich herab, ihr Mädchen von Jerusalem, weil meine Haut so dunkel ist, braun wie die Zelten der Nomaden. Ich bin dennoch schön, so wie die wertvollen Zeltdecken Salomos. Meine Brüder waren streng mit mir. Sie ließen mich ihren Weinberg hüten. Sie zwangen mich eigentlich doch, mich selbst zu pflegen, meinen eigenen Weinberg. Dafür hatte ich keine Zeit. Darum bin ich von der Sonne verbrannt. Sulamit spricht davon, dass durch die Sonne verbrannt wurde. Hier bei uns ist ja braun sein Schick. Nach dem Motto, wir gehen uns sogar in so ein Sonnenstudio oder so. Im Orient geht es darum, weiß zu sein. Wer braun ist, arbeitet draußen in der Sonne. Wer weiß ist, hat das nicht nötig. Die Hautfarbe verrät deinen Status. Sulamit hatte die Herde ihrer Brüder hüten müssen. Zu lange. Ihre Brüder hatten sie gezwungen dazu. Und deswegen konnte sie ihren eigenen Weinberg nicht pflegen. Und darum war dieser Weinberg verkommen. Dornenhecke oder sonnenverbrannt. Welches Leid, welcher Schmerz, welche Scham sind damit verbunden? Wo bist du im Bild gesprochen, braun geworden? Welche Dornen ziehst du hoch, die dich vor dem Königssohn Jesus verbergen sollen? Aus schlimmen und schlimmsten Erfahrungen lernen wir, dass Liebe und Nähe gefährlich sein kann. Zu oft steht Liebe drauf, aber es ist keine Liebe drin, sondern stattdessen Manipulation, Grenzüberschreitung, körperliche, sexualisierte, emotionale Gewalt. Und das macht uns Menschen aus Selbstschutz sehr misstrauisch gegenüber jemandem, der uns nahe kommt. Je mehr Nähe, umso gefährlicher. Was wir uns am meisten wünschen, verhindern wir aus Angst. Wir ziehen die Dornenhecke um uns herum hoch. Wie? Dornenhecken kann eine Abhängigkeit sein von Alkohol, von Nikotin, von Pornos, Kaufsucht, Spielsucht. Dornenhecken können Festlegungen sein. Nie mehr werde ich für etwas oder jemand anderen etwas tun. Dornenhecken können Festhalten an Schuld sein. Nie mehr, nie kann ich mir oder dem anderen das vergessen oder vergeben. Deine Wunden, die dir geschlagen wurden, deine Dornenhecken, die du hochgezogen hast um dich, schenke sie Jesus. Denn nur dann kann er dich wachküssen, dass du ihn sehen, fühlen und erfahren kannst. Und da stimmt das Dornröschen-Märchen. Du möchtest Gott lieben, tasten, sehen, spüren? Dann lass dich lieben. Dann ändere deinen Beziehungsstatus. Dann lass dich wach küssen. Dann schenke Jesus deine Dornen und das, was dich verbrannt hat. Und dann fangen die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Was meine ich damit? Sulamit sagt, fang doch die kleinen Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Der Weinberg ist ein Bild in der Bibel für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Also im Kleinen zwischen dir und mir und Jesus. Und dieser Weinberg, diese Beziehung ist großen Gefahren ausgesetzt. Kleine Füchse sind ja so niedlich, stellt ihr euch mal gerade vor, die sind total putzig, so klein, ganz flauschig, haben eine niedliche Nase. Wenn man die sieht, wir, Martin und ich, haben die mal bei einer Wanderung gesehen, wir waren hin und weg, total possierlich, laufen überall rum, dann tauchen sie auf, dann sind sie wieder weg, dann tauchen sie wieder auf, dann sind sie wieder weg. Aber kleine Füchse sind eine Katastrophe für einen Weinberg. Sie verwüsten ihn in ihrem scheinbar so harmlosen Spiel. Und nichts anderes geht es mit unserer Beziehung zu Jesus. So viel gefährdet unser tägliches Leben mit Jesus und zerstört über kurz oder lang unsere Gemeinschaft mit dem Geliebten. Scheinbarer Zeitmangel, keine Lust auf Gottes Stimme zu hören beim Bibellesen, Zweifel, Wut darauf, dass unser Leben so kompliziert ist, Trost suchen in allem Möglichen, Alkohol, Pornografie, Essen, Arbeit. Ich bete so oft, lass mich die kleinen Füchse erkennen. Lass mich nicht drauf reinfallen, weil sie so harmlos aussehen. Lass sie mich fangen und rausschmeißen. Wie können wir sie denn erkennen? Sie halten mich von Jesus fern. Sie nehmen mir die Nähe zu Jesus, die ich im Gebet und im Bibellesen fühlen kann. Kannst du die Nähe Jesu nicht genießen, dann gibt es mit Sicherheit auch kleine Füchse in deinem Alltag. Das Buch Hohelied hat 8 Kapitel. Lies es. Lass dich auf die vielen Bilder ein. Verstehe die wunderbaren erotischen Beschreibungen auch als eine Beschreibung der innigen Liebe Gottes zu dir als Mensch, so wie es die jüdische und christliche Bibelauslegung schon immer getan hat. Folge diesem Hin und Her der Liebe zwischen Sulamit und ihrem König. Genieße und lerne. Die letzten beiden Verse dieses Buches sind wie eine Zusammenfassung. Die Liebe ist inzwischen zur Ruhe gekommen zwischen den beiden. Der König bittet das Mädchen: Du, Mädchen in den Gärten, noch andere Männer lauschen, ob du sie rufst. Nur mich lass deine Stimme hören. Und nach den ganzen Wirren, die in den 8 Kapiteln beschrieben sind, antwortet sie als Schlusswort dieses Buches: Ja, komm rasch zu mir, mein Geliebter. Sei schnell wie eine Gazelle, flink wie ein junger Hirsch, der von den Bergen kommt, wo duftende Kräuter wachsen. Die Frage des Königs, unseres Königs Jesus Christus, an dich möchte ich heute stellen. Wenn er dich bittet: Nur mich lass deine Stimme hören, möchtest du Gott in Jesus Christus lieben, tasten, sehen, spüren? Dann lass dich lieben. Dann ändere deinen Beziehungsstatus. Lass dich wach küssen. Schenk Jesus deine Dornen und alles, was dich verbrannt hat. Und fang die kleinen Füchse, die deinen Weinberg verderben. Wirf sie raus. Du hast jetzt die Gelegenheit, nach vorne zu kommen. Ich möchte auch bitten, dass einige Älteste oder die gerne für andere Menschen beten, nach vorne kommen. Und ihr könnt genau das jetzt tun. Ihm die Dornen schenken, euch küssen lassen, ihm nochmal sagen, wie euer Herz zumute ist, euren Beziehungsstatus ändern in Fan, Affäre, On-Off, in Ja, ich will, wie vor dem Altar. Dazu habt ihr jetzt Gelegenheit. Und der Christian macht ein bisschen Musik. Ja, herzliche Einladung für die, die möchten.